Unicorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Er kennt die Welt der Konzerne und die Startup-Welt wie kein anderer. Als Leiter Innovation und digitales Geschäft im CTO-Office bei Siemens, einem multinationalen Konzern mit über 300.000 Mitarbeitern, unterstützt er die Entwicklung von neuen Geschäftsideen und Innovationen im Bereich Smart Infrastructure. Dr. Stefan Dietrich leitete bei Comfy, einem Startup in der San Francisco Bay Area, das von Siemens gekauft wurde, das Produktmanagement und Lösungsgeschäft. Vor Siemens war Stefan in der Finanzindustrie tätig und trieb als Managing Director bei der AXA Versicherung in New York globale technische Transformationsprojekte voran. Davor arbeitete Stefan für Nouriel Roubini, einem bekannten Ökonomen der New York University, und Stefan promovierte an der Universität Stuttgart in Luft- und Raumfahrt mit Schwerpunkt Computer Science. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Dietrich.
Ja, vielen Dank.
Stefan, ich würde gerne den Podcast beginnen mit der Frage, wie du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen bist. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich glaube, das war wirklich im Studium. Dort habe ich zum ersten Mal Macintosh-Computers gesehen. Das war für mich eine ganz neue Welt, von diesen grünen Bildschirmröhren in die volle grafische Umgebung. Und wir hatten damals große Rechner an der Universität und da hatte ich dann gesehen, das Potenzial, was man machen konnte, wenn man so eine riesen Rechenleistung hatte. Auf der einen Seite hatte ein Gerät, wo man grafisch tolle Sachen darstellen konnte, und da habe ich gleich gesehen, da ist was, was ganz groß werden wird und was ganz groß rauskommen wird. Diese Simulationstechnologien, die man dann damals angefangen hat.
Was ich ja bei dir so spannend finde, ist, du kennst ja die Welt der Startups, aber auch die Welt der Konzerne. Wie gehen beschreib mal diese beiden Perspektiven, vor allem wenn es um Innovation geht. Also wie gehen die Startups mit Innovation um und wie gehen Konzerne mit Innovation um?
Ja, es ist ziemlich interessant. Ich habe ja mehrmals gewechselt zwischen einem Unternehmen und einer Startup-Firma. In der Startup-Firma ist natürlich Innovation alles. Die müssen Innovationen machen, die müssen mit neuen Ideen rauskommen, die müssen sich differenzieren gegenüber Konkurrenten. Für eine große Firma ist Innovation natürlich auch wichtig, weil eine große Firma, die muss Innovation bleiben, weil sie verliert sonst auch Marktanteile. Ja? Und die Frage ist halt, wie macht man das? Eine Startup ist wirklich alles über Innovation. Im Unternehmen ist alles darüber, das große Geschäft weiterzumachen, aber gleichzeitig dran zu denken, wie überleben wir in der Zukunft? Wie machen wir weiter Innovation? Und da sind natürlich so Kriterien wie Quick to Fail sind sehr wichtig für eine große Firma. In der Startup wird das gelebt. Ja, da wird was gemacht und so weiter. Eine große Firma ist eher träge, hat viele große Sachen wie Compliance-Abteilung, Security-Abteilung und so weiter. Und die müssen natürlich dran denken, wie kann ich das integrieren, die Innovation. Ja, das heißt, bei einer großen Firma gibt es immer diese kleinen internen Startups, die gemacht werden, kleine Projekte, die dann als Incubator gelauncht werden, wo man dann drüber nachdenkt, wie kann ich eine Innovation jetzt ins große Unternehmen bringen? Scalability ist ein großes Thema für eine große Firma. Die wollen natürlich nur was machen, was alternativ dann natürlich auch scalable ist, wo man mit groß werden kann. Was eine kleine Firma ist erstmal daran interessiert, eine gute Idee überhaupt auszuarbeiten, zu durchdenken.
Also die Herausforderung von großen Unternehmen und Konzernen ist es, diese Innovation zu integrieren innerhalb des Konzerns, um diese Innovationskraft zu nutzen.
Ja, ja. Die haben natürlich einen ganz anderen Financial Background. Die können das aus eigenen finanziellen Mitteln machen. Die brauchen nicht rauszugehen, viel Marketing machen. Sie müssen es aber halt machen. Ja, aber das Machen ist natürlich auch schwierig in der Umgebung, wo die Leute das nicht gewöhnt sind. Ich sehe es bei Siemens zum Beispiel. Ja, das ist ein Industrial Powerhouse. Ja, jetzt wollen wir eine One-Tech-Company werden. Und wir sehen halt, wie die großen Tech-Firmen Innovationen einführen, wie schnell die scalen können, wie schnell dort Ideen umgesetzt werden. Und das muss Siemens irgendwann auch schaffen. Ja? Aber Siemens ist natürlich noch immer eine Firma, die sehr komfortabel damit ist, dass man Produkte hat, die sehr gut sind, ja, deutsche Wertqualität, deutsche Wertarbeit, die am Markt verkauft wird, die hoch geschätzt wird. Ja. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, man hat viele Daten im Unternehmen, die auch natürlich entsprechend genutzt werden müssen und können. Und dadurch kann viel Wert geschaffen werden. Wie schaffen wir den Wert? Aber es ist eine andere Kultur.
Kann es auch sein, dass dann Konzerne vielleicht zu komfortabel werden? Also mir fällt jetzt gerade spontan das Beispiel von Nokia ein. Die waren ja Handy-Marktführer. Aber dann kam ja dann schnell Apple und
BlackBerry. BlackBerry war ein sehr gutes Beispiel, wo ein Konzern sehr komfortabel geworden ist. Wo die immer gesagt haben, wir brauchen unsere Server, die stehen beim Cellphone-Provider. Das ist extra Security, das kann sowas wie Apple überhaupt nicht machen. Ja? Und haben dabei völlig übersehen, wie der Markt sich entwickelt hat und wie wichtig so ein Produkt wie ein iPhone plötzlich war. Ja? Das war was, was man in der Tasche hatte, das immer funktioniert hat, das international geht, verschiedene Sprachen, verschiedene Languages. Ja, beim BlackBerry ging es um das Thema Keyboard. Viele Leute haben gesagt, ich mag mein Keyboard, ich würde das nie aufgeben. Aber sobald man in verschiedenen Sprachen unterwegs ist, sind verschiedene Keyboards einfach notwendig. Ja? Also ich war gerade in Oman zum Beispiel, ja, das sind alles arabische Keyboards. Da gibt man das Handy dem Taxifahrer dort und der will was nachgucken, wo man hin will. Man zeigt es ihm, aber ohne das arabische Keyboard geht es nicht. Ja, ist ja kein Problem. Dann schaltet man kurz das arabische Keyboard frei und schon geht alles wunderbar. Ja? Verstehe dann zwar nicht genau, was da geschrieben wird, aber es hat funktioniert. War ganz erstaunlich. Ne?
Ja, was sind denn noch die Gefahren, wenn eine Firma nicht innovativ ist?
Naja, wenn eine Firma nicht innovativ ist, was natürlich passiert ist, die verlieren Marktanteile. Und das geht leider sehr, sehr schnell. Ja, also wenn eine Firma dort sitzt und sich überhaupt nicht bewegt, dann es wird sehr schnell sehr schwierig, weil die Kunden laufen weg, die Kunden gucken in die Konkurrenz. Ich meine, selbst bei Siemens sehen wir das, ja. Also wir sehen, wenn Siemens was macht, wenn Schneider was macht, wenn Honeywell was macht, das sind die großen Johnson Controls, das sind die großen Konkurrenten, ja. Das sind auch große Unternehmen, die natürlich auch entsprechend langsam unterwegs sind. Aber wenn die eine gute Idee haben und was rausbringen, müssen wir zumindest eine andere gute Idee haben und die auch rausbringen. Ja? Und bei Startup-Firmen ist natürlich sehr schnell eine Firma da, die genau das Gleiche macht und das Gleiche viel schneller macht. Das heißt, Innovation muss immer schnell sein. Ja? Muss immer besser sein als die Konkurrenz. Darf auch nicht zu teuer sein, ja, aber es muss was passieren. Delivery ist immer die Frage. Ne?
Also Innovation umsetzen. Muss schnell sein, also
muss schnell schnelle sein.
Umsetzung. Schnell umsetzen, ja. Wie kann Innovation in einer Firma gefördert werden?
Also was man macht, um Innovation zu fördern, ist natürlich eine Änderung der Unternehmenskultur. Ja? Da geht es auf verschiedenen Ebenen. Das Leadership muss entsprechend die Message rausbringen, die Organisation muss dafür vorbereitet sein, ja. Die Mitarbeiter müssen natürlich auch ein entsprechendes Innovationsdenken mitbringen. Und man muss natürlich eine Technologie haben, die das Ganze unterstützt. Also das sind so für mich die vier Core-Komponenten, ohne die es eigentlich nicht geht. Ja? Dann muss natürlich eine Firma bereit sein, eine Risikokultur zu unterstützen. Ja? Gerade bei großen Firmen ist das sehr schwierig, dass man, wenn man da sagt, bitte sehr berechnende Risiken eingehen, quick to fail. Ja. Das für eine Startup ist das ganz normal. Eine Startup, das ist ein berechnetes Risiko von Anfang her. Ja? Das heißt, quick to fail ist für die ganz normal. Ja, wir versuchen es, wir machen ein berechnetes Risiko und wir wollen was liefern. In der Startup funktioniert das ganz gut. In einem großen Unternehmen kommt natürlich immer wieder die anderen Abteilungen, die dann reinschießen und sagen, ja, aber das dürft ihr nicht machen, das ist Compliance oder Anti-Competitive. Ja? Also müssen wir aufpassen, ja? das dürfen wir so schnell nicht machen. Drüber kommunizieren dürfen wir sowieso schon nicht, ja, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand was anderes rausfindet. Lähmt Innovation sehr schnell, ja, und da muss man wirklich aufpassen. Man muss Kunden sehr gut verstehen können. Mhm. Ja, eine Startup redet immer mit Kunden, ja. Eine große Firma will nicht immer mit Kunden reden, weil dann erwarten Kunden, dass es auch kommt und vielleicht soll es ja gar nicht kommen aus verschiedensten Gründen, ja. Und also man muss da wirklich kreative Ansätze entsprechend auch belohnen können, ja. Kontinuierliches Lernen muss im Unternehmen verankert sein und die Leute, die so etwas machen, müssen natürlich auch entsprechend kompensiert werden. Ohne das geht es nicht. Und das ist manchmal für eine Firma relativ schwierig. Warum kompensieren wir hier für Leute, die kreative Ideen bringen, die am Ende vielleicht gar nicht am Markt erscheinen? Ja, also da ist so quasi der Einsatz von Kapital versus Outcome natürlich fraglich. In einer Startup-Firma ist das Venture Capital. Ja, das ist halt eingesetzt mit dem Ziel, dass man ein Vielfaches des Gewinns macht. Und in einer großen Firma ist das immer sehr schwierig. Ne?
Also so, ich spüre so einen natürlichen Konflikt zwischen Innovationskraft im Konzern und ich sag mal den Richtlinien oder Strukturen, die vorherrschen.
Ja, das ist da. Und eine große Firma braucht das. Eine kleine Firma, da spielt das keine Rolle. Der Damage ist nicht so groß. Ja, aber in einer großen Firma, da ist natürlich immer gleich das Gespenst Brand Damage.
Ja. Brand Damage.
Ja, also es darf nicht schief gehen. Ja, das wäre katastrophal für das gesamte Unternehmen. Stimmt auch. Ja. Muss man wirklich aufpassen.
Also es ist wie so eine Gratwanderung dann. Also dass man Innovation fördert auf der einen Seite, auf Kunden hört, eine Risikokultur implementiert, aber gleichzeitig auch das Risiko managt, dass man nicht einen Reputationsschaden zum Beispiel hat.
Ja. Ja, es ist eine Gratwanderung. Aber man kann es natürlich auch entsprechend steuern, ja. Ich meine, man bringt Leute rein, die Erfahrung haben, für ein Unternehmen sowas zu machen, die aus einer Startup-Welt kommen, ja, und die mit den Grenzen und Beschränkungen des großen Unternehmens umgeht. Es ist ja nicht im Prinzip alles schlecht, ja. Das große Unternehmen hält einem auch viel den Rücken frei, ja. Man braucht sich nicht um HR-Themen zu kümmern, man braucht sich nicht um Budget-Themen zu kümmern oder weniger, ja. Es gibt gute Anwälte, die man fragen kann, ja. Es gibt gute Kommunikationsspezialisten, die man fragen kann. Da gibt es viel Infrastruktur, die ein großes Unternehmen einem geben kann, um da schneller zu arbeiten, ja.
Stefan, ich würde gerne mal vor allem über das Thema sprechen, was Swiss Capricorn natürlich interessiert, das Talentmanagement. Was können denn Unternehmen tun, um attraktiv für Talente oder neue Mitarbeiter zu sein?
Ja, also ich sehe es natürlich jetzt, wir sind jetzt ja so ein bisschen in dieser Schwelle, wo wir von Millennials in Generation Z wechseln, ja. Und Generation Z ist nun deutlich anders als die Millennials, ja. Also dort sieht man halt Leute, die nicht mehr ins Unternehmen kommen, weil sie besonders viel verdienen, wie das früher mal war. Ja, zu meiner Generation, da war es immer so, wie viel verdient man? Ja, jetzt geht es darum, also gerade bei Comfy war es so, für die Gesellschaft schaffe ich da Mehrwert? Ja, ist das ein ökologisches Thema? Ja, bei Siemens, da ging es natürlich Energy Savings, da sagen Leute, das ist toll, da müssen wir mitmachen, da müssen wir mit beitragen und so weiter, ja. Die wollen natürlich sehr authentische Manager, die wollen sehr schlichte Manager, die mögen die ganzen Hierarchien überhaupt nicht, ja. Da muss man halt wirklich auch deren Sprache sprechen, damit man quasi solche Leute ans Unternehmen binden kann. Ja, das ist also nicht so einfach. Ja. Man muss technologieoffen sein. Gerade jetzt KI-Thema ist ein wichtige Themen. Die neue Generation, die reinkommt, die geht einfach davon aus, dass man ChatGPT verwenden kann. Ja. Und wir sagen dann halt, ChatGPT, ja, da darf man jetzt keine Firmengeheimnisse reintippen. Ja, ist klar. Mhm. Ne? Aber für die Leute ist es dann halt so, und natürlich jedes große Unternehmen hat ihr eigenes ChatGPT intern. Aber für so Leute ist es natürlich... dann, die erwarten einfach, dass diese Sachen da sind, dass das geht. Die erwarten, dass sie auf Social Media posten können. Da muss man natürlich auch irgendwo Limits setzen und sagen, man darf nicht alles posten. Ja, gerade wenn es jetzt zwei Wochen lang an einem Thema gearbeitet und man hat was rausgefunden, das will man natürlich jetzt auch nicht in alle Welt hinaus kommunizieren. Ja, aber man muss zumindest den Leuten das Verständnis geben, dass sie da viel Freiheit haben und dass es gewisse Limits gibt und wenn es darum geht, share, dann ist immer ein Share unless, da gibt es einen Grund, es nicht zu sharen. Ja? Und der Grund, der muss dann halt auch wirklich wahr sein. Ja? Da kann man den Leuten nicht irgendwie was vormachen, du darfst jetzt nicht sharen, weil es irgendeinen Bogusgrund geht. Das funktioniert nicht. Ne?
Also wichtig, ein Verständnis für die neue Generation, auch für die Bedürfnisse dieser Generation.
Ja.
Was kann denn die neue Generation oder generell Kandidaten, was können Kandidaten tun, um fit im Arbeitsmarkt zu bleiben? Gerade, ja, auch dieser Markt verändert sich ja jetzt sehr schnell auch mit den neuen Technologien. Was ist denn so deine Perspektive?
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo man ist. Auf der einen Seite braucht eine Firma viele starke Talente, um Talente anzuziehen. Ja, also ich meine, alle Leute wissen, sie müssen irgendwie gewisse Technologien lernen. Ja, es geht nichts drüber. Eine gute Ausbildung ist immer noch viel was wert. Ja, gerade die Schweiz hat eine sehr gute Ausbildung auf einer großen Breite, gute Universitäten und so weiter. Also da gibt's dann, ich denke, die Ausbildung hier ist sehr, sehr gut. Was man als Firma haben muss, sind Talente, die so gut sind, dass sie die neuen Talente mitziehen. Ja. Und da ist es dann auch immer schwierig. Da sieht man auch wieder deutlich, in der Startup-Welt, da wird man ein gutes Talent sehr schnell kriegen können. Ja? eine große Firma hat dann natürlich immer wieder Schwierigkeiten. Ja, die gelten als altbacken, altmodisch und so weiter. Diese Talente heranzuziehen und solche Talente dann quasi zu fördern innerhalb des Unternehmens, was dann natürlich auch nicht in die Gehaltsstrukturen reinpasst, die man da schon lange etabliert hat, wo es dann heißt, das ist unfair gegenüber existierenden Mitarbeitern und so weiter. Wir verstehen nicht, warum die Leute jetzt so viel Geld fordern und so weiter. Sie verdienen ja schon genug und so weiter. Aber natürlich hast du dann natürlich die Kandidaten, die dann natürlich auch in ein Umfeld rein wollen, wo natürlich ihre Talente gefördert werden. Die wollen natürlich sehen, dass sie jetzt was lernen, dass sie schnell Karriere machen können und so weiter, ja. Die mögen natürlich die Sicherheit, die ein großes Unternehmen bietet gegenüber einem kleinen Startup, wollen natürlich aber auch die Möglichkeiten haben, wie sie sie in einem Startup haben.
Also so das Beste von allen Welten sozusagen.
Das Beste von allen Welten muss man intelligent kombinieren, ja, für solche Sachen, ja.
Was sind denn die Herausforderungen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern? Also wenn du jetzt mal die Perspektive des Konzerns versus Startup vergleichst.
Ja, ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, also ein Startup, das gibt die Stabilität. Ja? Aber das Startup, das kämpft mit Hierarchien. Ja? Das ist natürlich so ein bisschen die Herausforderung. Ja? Man hat was Etabliertes, man hat was, was funktioniert, man bringt neue Leute rein, aber die passen, die haben sich noch nicht so angepasst. Ja? Ich sehe immer wieder, es dauert ungefähr 3 Jahre, bis sich Mitarbeiter wirklich an eine Unternehmenskultur anpassen. Ja. Und dann muss man nach 3 Jahren, muss man dann auch den Leuten wieder eine neue Perspektive bieten, um zu sehen, dass sie weiterkommen. Es hängt dann immer davon ab. Es gibt so diesen Typ von Mitarbeiter, der gerne sich gerne einarbeitet und dann möglichst lange das machen wird. Ja? Aber dann kommt man auf so einem, ich weiß nicht, auf dem Rating in Amerika, sagt man von A bis F, also dann kommt man immer so auf so einen C-Kandidaten, ja, so mittel bis gut. Ja? Die guten Kandidaten werden immer schnell gehen. Die Top-Kandidaten, die werden immer schnell ein anderes Angebot haben. Also in New York war es zum Beispiel so, wenn man nach 3 Jahren nicht gewechselt hat, dann haben die Leute schräg angeguckt und haben gesagt, hast du keine besseren Angebote bekommen? Ja? Weil da ist das einfach so. Oder man musste halt sagen, nach 3 Jahren habe ich meine Position gewechselt. Ja, weil es gab dann halt ein besseres Angebot intern oder es gab ein besseres Angebot extern.
Das war verdächtig, wurde verdächtig angesehen.
Das wurde schon als verdächtig angesehen, ja. Und hier, wenn man 10 Jahre lang was gemacht hat, dann hieß es, ja, der hat seinen Job wohl offensichtlich immer sehr gut gemacht. Ja? Aber dadurch treibst du jetzt keine Innovation im Unternehmen heran. Ja? Und deshalb, du musst attraktiv bleiben, du musst dich entsprechend anpassen, du musst auch manchmal die Gehaltsbänder vergessen, um einfach irgendwelche Positionen wirklich aktiv zu besetzen zu können.
Auch sich selber fördern und selber auch herausfordern, dass man sich weiterentwickelt und aus der Komfortzone rausgeht, ist das korrekt?
Ja, also ich höre immer wieder, you have to be your own entrepreneurial spirit inside the company und so weiter. Das ist schon fast aber ein bisschen klischeehaft. Ne? Also das wird dann gesagt, aber gelebt wird es nicht. Man muss es leben, darauf kommt es drauf an.
Stefan, ich würde gerne nochmal über KI sprechen. Und zwar deiner Meinung nach, KI verändert ja die Welt. Welche Jobs deiner Meinung werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ja, also man muss, also mit KI im Augenblick, da gibt es so viele Sachen, die rumgeistern, die aber im Prinzip nicht unbedingt zutreffen. Ja, also es wird viel darüber gesagt, KI wird die Welt übernehmen und so weiter. Ja, also was man natürlich jetzt deutlich sieht und wo glaube ich viele Leute überrascht worden sind, wie gut lernbasierte Systeme Sachen wirklich in sich hinein aufnehmen können, lernen können und so weiter. Und viele Sachen, die regelbasiert sind, die kann natürlich die KI lernen. Ja, also da geht's los mit medizinischer Diagnose, typisches regelbasiertes. Man weiß, das ist gesund, das ist krank. Ja, das kann, und das ist, die Unterschiede kann man lernen, aber die KI kann es halt auch lernen. Ja, man hat die gleichen Sachen mit Qualitätskontrolle. Das Produkt ist gut, das Produkt ist schlecht. Ja, man hat solche Sachen wie zum Beispiel Fraud Detection. Ja, also Betrug zu erkennen, ja. Da weiß man, welche Patterns vorliegen. Die KI kann diese Patterns noch besser lesen wie ein Human und kann die umsetzen, ja. Verträge ist eine große Frage. Inventory Management, so einfache Sachen, ja, wo man einfach sagt, man braucht davon so und so viel, wenn diese Sachen vortreten. Da kann die KI das ganz schnell lernen und ganz schnell mit neuen Daten und dann wahrscheinlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ist das so sagen, ja. Das sind natürlich jetzt auch so Jobs, da muss man natürlich dann sagen, diese Jobs, die wegfallen werden, das sind natürlich solche Jobs, die Routinejobs sind, ja, die so wiederholte Tätigkeiten haben, die auf Erfahrungswerten beruhen, die aber regelbasiert sind, ja. Viele Optimierungsprobleme werden durch KI gelöst oder besser gelöst, ja. Lieferketten können optimiert werden, ja. Energy Savings ist ein gutes Thema, ja. Wie viel könnte man machen, wenn man besser Supply and Demand managen kann, ja. Problem bei der ganzen Sache ist, man muss dazu die richtigen Daten haben. Und denn die Daten zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ja, ein großes Unternehmen, man hat viele Daten, aber jetzt gibt es natürlich viele Regeln, wie die Daten verwendet werden können. Ne? Da gibt es interne Regeln, wie Daten verwendet werden können. Kunden haben vielleicht Limits draufgelegt, wie Daten verwendet werden können. Das Ganze muss reinkommen. Wenn das alles reinkommt, kann die KI da einen super Job machen. Ne? Die KI, die kann das viel schneller machen als ein Human. Das ist so wie ein Videogame. Wenn KI ein Videogame spielt, die schlagen jeden Menschen. Ne? Also da muss man drüber nachdenken. Ja? Was nicht wegfallen wird, das sind natürlich Sachen. Ich habe neulich gerade ein Dokumentar gesehen über Dachdecker. Ne? Also Handwerk, das bleibt da, das muss gemacht
werden. Also hat goldenen Boden immer noch.
Das hat immer noch goldenen Boden. Ja. Gutes Handwerk ist immer noch golden. Ja. Ja. Kreative Aufgaben, die wirklich kreativ sind. Natürlich kann KI Musik machen, aber sie macht Musik based auf der Vergangenheit. Ja, wenn es darum geht, neue Trends, neue Technologien zu machen, Strategien, Leadership. Da weiß die KI gar nicht, was sie machen soll, weil die KI sieht die Zukunft nicht. Diese KI basiert auf alten Regeln. Aber das kann sie sehr gut inzwischen.
Und neue Jobs, die vielleicht geschaffen werden?
Naja, alles um die KI, alles wie man KI füttert. Ich glaube, so diese flashy Jobs, diese ganzen Large Language Models zu entwickeln, ich glaube, da ist man jetzt schon so weit, dass man jetzt sagt, man hat diese Models entwickelt, die gut genug sind. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird sehr viel drauf Wert gelegt, dass man die auch nutzt. Und um die nutzen zu können, müssen Datenbanken, Daten entsprechend bereitgestellt werden. Ich glaube, es wird sehr viel Sachen geben mit Cleanup. Ne? Mhm. Also man sieht das jetzt, amerikanische Regierung, die machen gerade ihr Effizienzprogramm. Und worin besteht das Effizienzprogramm? Da ist nichts Geniales drin, in dem Sinne anders, als dass man wirklich mal drauf guckt, die Daten, die wir haben, stimmen die überhaupt? Ja, mit ganz einfachen Sachen. Ja. Und klar, da werden viele Versprechungen gemacht, dass da Riesensummen rauskommen und so weiter. Will ich dann erst nochmal sehen, weil irgendwann ist ja immer gesunder Menschenverstand und dann heißt es, das macht keinen Sinn. Ich bin da mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, werden wir in ein, zwei Jahren mal sehen.
Stefan, ich hätte gerne noch ein paar Fragen, wenn du erlaubst, über dich persönlich. Was ist denn deiner Meinung nach dein Bereich, wo du besser bist oder du dich besser siehst als andere, deine Superpower?
Meine Superpower? Ja, kann ich lange drüber nachdenken, aber ich habe ein sehr gutes Zahlengedächtnis. Also du zeigst mir deine Kreditkarte und ich weiß die Nummer noch. Und das ist mir tatsächlich passiert. Ich saß in New York an der Bar und neben mir hat eine Frau bezahlt. Ich habe ihre Kreditkarte gesehen. Ich muss da echt aufpassen. Ja, ich gucke da drauf, ich merke mir die Nummer. Ja, eine Woche später saß ich wieder da und sie hatte gerade ihre Kreditkarte vergessen. Ich sagte zu ihr, ich weiß die Kreditkartennummer.
Wow.
Und das war schon
fast. Und sie war schockiert.
Sie war wirklich schockiert. Die war wirklich schockiert. Ja, ich habe ein sehr, sehr gutes Zahlengedächtnis. Mhm.
Das heißt, vielleicht ein guter Pokerspieler auch demnach?
Ja, ich habe es nicht richtig ausprobiert, aber ich glaube, ich werde sehr schnell verbannt werden. Ja.
Aus den Casinos.
Aus den Casinos, ja.
Ich würde gerne noch wissen, von dir, gibt es eine Persönlichkeit, vielleicht eine Prominente, die man so kennt, die du besonders bewunderst oder vielleicht eine Charaktereigenschaft, die du bewunderst bei der?
Ja, also ich, es ist eine schwierige Frage in dem Sinne, sobald man das sagt, dann hat man natürlich die positiven wie die negativen Eigenschaften seiner Person quasi assoziiert. Mhm. Ja, aber ich mochte zum Beispiel sehr gerne Sergio Macchione, ja.
Der Manager von Fiat,
der Fiat wirklich umgekrempelt hat. Ja, ich meine, klar, viele Leute haben gesagt, er war rau und war nicht besonders nett zu seinen Mitarbeitern und so weiter, aber er hat am Ende geliefert. Ja, darum ging es. Aber was mich an der Person interessiert hat, er hatte Philosophie studiert. Ja, und jedes Mal, wenn du ihn mal gesehen hast, hat er in einem Interview mal schnell mal Nietzsche, Twain und Popper als Philosophen zitiert. Ja, das ist eine ganz andere Art von Denken. Ja, ich kenne einen guten Freund von mir, der ist Theologe. Und als Theologe ist der zu VMware gegangen. Und da würde man sich fragen, wieso geht ein Theologe zu VMware? Ja, der versteht genau, wie Menschen ticken. Ja, und der kann ganz anders über Technologieprojekte nachdenken, der kann ganz anders darüber nachdenken, wie Menschen die annehmen. Bei ihm ist alles über Customer Support, Customer Experience und so weiter. Also wenn man so eine Ausbildung hat, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Ja. Und man kann viele von diesen Quotes von dem Sergio heute noch anwenden. Er hat mal gesagt, wenn man einen Ferrari-Sticker auf einen Toaster klebt, wird der Toaster nicht schneller. Ja? Und das stimmt. Heute ist das so, man klebt überall das AI-Label drauf und denkt, dadurch wird es besser. Stimmt leider nicht. Ne? Man muss wirklich dran denken, wo passt es.
Ja. Gibt es einen Satz, ein Credo oder ein Motto, nach dem du lebst?
Ja, also jetzt im Berufsleben, ich sage immer, ein Mitarbeiter, der geschätzt wird, wird sein Bestes geben. Das ist für mich so sehr, sehr wichtig. Ja. Man kann Mitarbeiter belohnen auf verschiedene Art und Weise. Das muss nicht immer unbedingt finanziell sein. Ja. Man kann da viel machen. Aber nur wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie wirklich geschätzt werden, werden sie auch die extra Meile gehen. Ja, würde man auf Englisch sagen. Für mich ist das einfach sehr, sehr wichtig. Ja, also das ist wirklich ein Motto, nach dem ich lebe, gerade wenn ich arbeite, ja, dass ich entsprechend sorgfältig mit den Leuten umgehe. Ja.
Dr. Stefan Dietrich, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich auf viele weitere spannende Gespräche mit dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Okay, vielen Dank.
Technologie.